So, diesmal sage ich nicht einen wunderschönen guten Morgen, sondern einen wunderschönen guten Abend. Das ist, ach, ich sag's euch gleich vorneweg, ich bin emotional sehr leer. Warum klären wir in den nächsten, was weiß ich, wie viele Minuten es werden? Der Ort ist diesmal Köln. Buschi wäre zwar auch hier, aber es ist ihm zu anstrengend. Er hat keinen Bock, was nicht an mir liegt, sondern an Ninja Warrior Germany, aber ich habe mehr als exzellenten Ersatz besorgt. Ersatz kann man ja gar nicht sagen. Ein Upgrade. Ich habe für ein Upgrade gesorgt. Götzi, du warst schon oft Thema in diesem Podcast. Markus Götz, wer ihn nicht kennt, allseits beliebter Sky-Fußballkommentator, von uns Konferenzkollege, seit ich denken kann, Handballkommentator. Ach Götzi, die Leute kennen dich auch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist.
Mein Name ist Frank Buschmann. Hallo.
Nein, das war ganz schlecht. Bitte mach das nie wieder. Also, erstens mal hätte er sich nicht vorgestellt, er hätte mich beleidigt.
Das wäre schon mal das aber Erste. Es tut mir sehr leid, ich bin einfach kein adäquater Ersatz in dieser
du hättest
Frage.
Du hättest doch nur sowas sagen müssen wie, so, du Pillemann, es geht nämlich so und so und so und so.
Du bist doch der Bodensatz des Sportjournalismus.
Hat dich das ein bisschen getroffen, als er uns beide als den Bodensatz des Sportjournalismus bezeichnet hat?
Also, ich muss jetzt mal was sagen. Es ist tatsächlich so, dass ich eurer wunderbaren Show nicht immer lausche aus Zeiten.
Was?
Ja, es ist hart, ich weiß.
Aber schon oft.
Aber schon oft, aber jetzt zuletzt hatte ich tatsächlich echt sehr wenig Zeit. Es wurde mir aber das ein oder andere zugetragen, ja? Unter anderem einmal direkt von dir. Ja? War es vergangene Woche, als ich eine Sprachnachricht von dir erhielt mit der Einleitung, heute ist er zu weit gegangen, ja? So ungefähr.
Aber ist er doch auch.
Ja? Er hat uns beide, also dich und mich, als den Bodensatz des Sportjournalismus bezeichnet. Und da dachte ich mir, okay, ich hatte eigentlich für mich entschieden, ja, mich aus euren Scharmützeln ganz rauszuhalten, weil vielleicht für die Leute, ja, wenn wir da sitzen vor der Konferenz bei Sky zum
immer
Beispiel.
Wieder samstags.
Ja, da kommt die Erinnerung hoch, in der Tat.
Ja, ja.
Und dann ihr werft euch die Verbalergüsse um die Ohren und wenn man dann den Fehler macht, sich in irgendeiner Art und Weise zu äußern, dann wird es entweder von Buschi, je nachdem, in welche Richtung der Kommentar ging, oder von dir natürlich leidlich ausgenutzt. Wie nennt man das? Zur Retourposte? Poste?
Retourkutsche.
Nein, beim Fechten.
Ach du Post Scheiße, das weiß ich wurscht. Doch nicht.
So, auf jeden Fall, und da hat mir gedacht, ey, ganz ehrlich, die sollen ihren Scheiß verzapfen, ich halte mich da raus. Und dann kam die Nummer mit dem Bodensatz des Sportjournalismus. Und du wirst dich erinnern, ich habe eine Gegendarstellung. Gibt es im Podcast eigentlich auch eine Gegendarstellung?
Ja. Wir können sie natürlich nicht drucken, aber du kannst sie jetzt hier ausbreiten.
Ich fordere sie hier jetzt in aller Öffentlichkeit von Frank Buschmann,
so,
das zurückzunehmen.
Ja, okay.
Weil,
du weißt, wie viel Erfolg
sowas hat. Ich kenne Buschi seit 25 Jahren und ich mag ihn sehr. Und
warum und das denn?
Ich mag ihn einfach, weil wir haben eine gemeinsame Geschichte. Insofern, wir haben einfach auch viel gemeinsam erlebt und ich kann mit vielem ganz gut umgehen, was er so verzapft und kann es auch an die richtige Stelle packen, aber das war unanständig. Das muss er zurücknehmen.
Ja.
Das war nicht in Ordnung.
Er wird das sicher aus eigenem Selbstnutz, wird er sich das anhören, diese Ausgabe, bin ich mir sicher. Und ich bin gespannt, wie er darauf, ich werde ihn darauf ansprechen, ob er das machen möchte. Ich schätze, ich kann dir jetzt schon sagen, er wird es zurücknehmen, was dich angeht, und er wird es noch schlimmer ausbreiten, was mich angeht. So wird es am Ende laufen.
Also gut, dann konkretisiere ich. Ich erwarte von dir, Buschi, dass du es in beide Richtungen komplett zurücknimmst.
Oh,
ja? Sowohl für Schmiso als auch für mich.
Das ist sehr nett.
Wieso? Das ist einfach nicht in Ordnung.
Das ist, eigentlich ist auch, aber siehst du mal, da siehst du, was ich für eine Toleranz diesem Mann gegenüber habe, dass mir sowas gar nicht mehr, im Endeffekt kann er alles sagen. Ich denke mir, ach Gott, ich meine, der wird dieses Jahr 70, der Mann. Dem muss man auch das...
War der nicht schon 70?
Oh, herrlich, wenn er gar nicht antworten kann in seinem eigenen Podcast. Jetzt merke ich erst, wie schön dieses Setting ist. Oh, das ist wirklich gut. Wir haben noch eine sehr interessante Anekdote übrigens genau zu dem. Wir saßen hier gerade noch im Hotel, wo bis heute Nachmittag auch noch die Mannschaften waren beim Final Four der Handballer. Haben noch was gegessen. Dann kam noch eine Kollegin von der DKB, die Anne, eine sehr liebe Frau. Und
die ist echt total nett.
Und dann kam das Thema auf, Buschi hat uns beide als der Bodensatz der Gesellschaft bezeichnet.
Nein, der Bodensatz des Sportjournalismus.
Entschuldigung, oh Gott, der Gesellschaft. Okay, wir müssen sie... Was war Ihre Rückfrage dazu?
Hat er das positiv
gemeint? Ja, bei den Positiven! Ah, das war herrlich. So, Götzi, und jetzt, bevor wir weiter über Sport reden, Gott, haben wir viel zu bereden. Jetzt geht für dich ein kleiner Traum in Erfüllung.
Köppen! Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff. Sexiness. Lauschangriff. Okay, Bruna. Lauschangriff. 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 Ja, das ist...
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also, mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
So, Jan Köppen darf natürlich nicht fehlen. Götzi, wir müssen mit dem Handball anfangen, oder? Ich bin davon, sage ich dir auch ehrlich, noch so emotional aufgeladen.
Ja, voll. Klar fangen wir mit Handball an. Wir waren heute beim Final Four.
So. Für mich ist es ja so, ich muss erstmal mit dem emotionalen Part anfangen. Und witzigerweise hast du mir ja vorhin schon gesagt, dass dir das nicht so geht. Dieses Zusammentreffen der deutschen Handballwelt, Spieler, Ex-Aktive, also Spieler von anderen Vereinen, natürlich die vier Teams, die um den Pokal spielen, ganz viele Verantwortliche. Ich mag einfach so viele Menschen in diesem Sport so gerne. Ich liebe das, dass die Leute im Handball so zugänglich sind.
Was soll denn das heißen? Was meinst du damit, dass das mir nicht so geht?
Ach so, sorry. Ich leite mal schlecht ein. Sprachlich ist nicht so mein Ding. Ich ziehe meinen großen Bogen. Ich bin nach diesem Final Four, und es wird jedes Jahr schlimmer, bin ich dermaßen leer. Es ist fast wie der 1. Januar, ist ja mein absoluter Hasstag, weil immer das Jahr vorbei ist und das macht mich immer fertig, dass ich dann weiß, jetzt ist Silvester ein Jahr wieder hin. Und genauso geht es mir, ich fühle mich wie 1. Januar, dass jetzt das Final Four vorbei ist.
Da kann ich dir helfen und auch den Menschen vielleicht ein bisschen Aufklärung verschaffen. Das hat vor allem damit zu tun, dass du seit Freitag hier warst und dass du die, das Abendprogramm
Nein.
Freitag und Samstag,
Nein.
und da habe ich sehr zuverlässige Quellen, ich war ja noch gar nicht da, ja, dass das zu gewissen... Ich suche nach dem richtigen Wort. Ich finde, Ausschweifungen will ich jetzt nicht sagen, weil das könnte dich vielleicht in die Bredouille
bringen. Ich habe ja gearbeitet, muss man ja sagen.
Aber ich denke es jetzt einfach mal, dieses Wort.
Nee, ich habe, Leute, ich habe sorgfältig abgewogen, wie viel gehe ich in die extreme Vorbereitung und wie viel Lockerheit bewahre ich mir und muss auch so ein bisschen den Zuschauern ja den Flair dieses Final Four präsentieren.
Und den musst du vorher leben.
So.
Ja, um das authentisch rüberzubringen.
Ja. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber das meine ich sogar wirklich.
Nee, aber pass auf, was ja vollkommen normal ist, also erstens, damit es hier in keinster Art und Weise zu Missverständnissen führt, ich freue mich auch sehr, ganz viele Menschen
im
Handballbereich zu treffen,
rund
um so ein Final Four.
Du fällst nicht in so ein Loch wie ich. Das war der Punkt danach.
Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit welchem Zusammenhang wir das gerade besprochen haben. Das war auch so ein Moment der Leere. Also was schon total normal ist, ist, wenn man, also selbst wenn es nur zwei Tage sind, so ein Event, so ein Kombi-Event, zwei oder mehr Tage ist was anderes, als wenn du einfach nur zu einem Spiel fährst.
Ja.
Ja. Und man hängt da schon emotional drin und wir machen unseren Job ja mit großem Herzblut, auch wenn wir der Bodensatz dieser Branche sind. Ja. Wir machen es trotzdem.
Aber positiv.
Wir machen es trotzdem mit großem Herzblut. Und das kostet sehr wohl Kraft und Energie. Überhaupt gar keine Frage.
Ja. Ja.
Und dann, klar, natürlich kenne ich, dass man dann in dieses in so ein Erschöpfungsloch reinfällt, klar.
Machen wir es sportlich. Ja. Wir müssen es ja von hinten aufziehen. Deswegen fangen wir logischerweise mit dem Finale an. Es war ein bisschen das logische Finale für dieses Final Four, was ganz im Kontrast zum ersten Final Four in Köln aller Zeiten.
Fandest du? War das logische Finale für dich nicht Flensburg gegen Magdeburg?
Nein, sorry, es war vom Verlauf her.
Ah, okay.
Das logische Finale im Sinne von, es war nicht spannend, sondern einer Mannschaft hat den anderen mega deutlich die Grenzen aufgezeigt. So waren die beiden Halbfinals, so war auch das Finale. Da konnte es nicht mithalten mit dem Wahnsinn vor einem Jahr, wo die, nehmen wir das Spiel um Platz 3 noch mit rein, was immer ein bisschen, aber vor allem die zwei Halbfinals und das Finale letztes Jahr im 7-Meter-Werfen, das ist ja Wahnsinn. Das war schon krass und ich bin natürlich völlig bei dir. Natürlich, dass für mich war Magdeburg, wenn nicht was Komisches passiert, und da kommen wir gleich noch drauf, es ist was extrem Komisches leider passiert, was sehr Bitteres. Für mich war Magdeburg der klare Favorit. Das habe ich so gesehen. Ich sage jetzt nicht, dass die anderen keine Chance gegen Magdeburg haben an einem guten Tag, aber der logische Sieger für mich Magdeburg, wenn jeder sein volles Niveau abruft, dann gewinnt für mich Magdeburg gerade gegen jeden. Das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt sogar gerade auch in Europa. Und du hast recht, dass ich natürlich Flensburg viel höher als Melsungen eingeschätzt hatte. Oh, sorry, das war mein Handy. Das war auf jeden Fall so. So, und wo galoppiere ich jetzt hin?
Keine Ahnung. Ich warte auf die Pointe.
Warum war es nicht spannend aus deiner Sicht?
Das Finale?
Ja.
Ja, weil Magdeburg so gut war.
Ja, die waren unfassbar.
Aber tatsächlich von der ersten Minute an, eins dieser Spiele, wo du, also so ging es mir zumindest, 60 Minuten nicht den Hauch eines Zweifels gehabt an einem Magdeburger Sieg. Keine einzige Schwächephase.
Ja.
Keine einzige Gemengelage mal, weißt du, 3-4 Torhüterparaden oder irgendwie 2-3 Ballverluste oder irgendwas dergleichen, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt könnte ein Momentum auf die andere Seite rübergehen. Brutal.
Ja.
Einfach Magdeburg.
Eine Maschine, ne?
Also ja, wirklich, ist tatsächlich so. Und dann von außen und von oben, von einem guten Platz, so mit ein bisschen Abstand, das ist ja auch mal schön, so drauf zu gucken und so ein bisschen die Gedanken auch schweifen lassen und dann auf Benno geguckt. Und ich habe Benno jetzt ja auch schon sehr häufig erlebt aus nächster Nähe und wie der ja schon zum Teil 2 Stunden vor so einem Spiel unter Strom steht, dass du denkst, das kann nicht gut gehen.
Ja.
Und jetzt kommt es aber, und das ist das wirklich Bewundernswerte. Erstens, das ist jetzt, wie lange machen die das jetzt schon? Seit über 8 Jahren ist der jetzt schon Magdeburg-Trainer, seit 2015, oder?
Ja, genau.
So.
15 und 16 waren
ja, genau. Genau.
Das sind bald so. 10 Jahre, ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass es
Abnutzungserscheinungen
gibt.
Nein, es wird so, ja immer
dann,
besser.
Dann diese extreme Spannung auch bei Benno und der Kontrast im Grunde, seine Spieler walzen alles nieder mit einer Coolness, ja. Kein Zweifeln, kein Nachdenken, die perfekte Kombi, und ich glaube, das macht die Maschine aus zwischen Qualität, die einfach grundsätzlich da ist, und totalem Selbstvertrauen. Und da denkst du dir, wer soll die bitte stoppen?
Ja. Ja.
Also in Deutschland, no way.
Heißt das für dich auch schon direkt, um die Frage, weil die sich jetzt aufdrängt, die rennen auch durch zur Meisterschaft?
Also wenn sie die Abpraller haben jetzt in den letzten Spielen.
Oh, haben wir das eigentlich? Doch, das verstehen alle, die hier zuhören.
Naja, aber vielleicht nicht alle.
Oh Gott, Leute. Ja, das war, da wird Buschi jetzt wieder sauer sein, weil er denkt, dass wir nicht verstehen, dass die Abpraller nicht relevant waren in dem Spiel, aber dass es halt nicht der einzige Punkt war. Ach Gott.
Sagen wir mal so, es gab einen, was war das? Es gab einen Austausch unterschiedlicher Ansichten, was das Topspiel im März zwischen
und
Magdeburg und Berlin ja. entschieden hat.
Also, ich glaube auch, dass sie durchgehen. Ich habe auch, bei Berlin habe ich wirklich langsam das Gefühl, jetzt zahlen sie dafür, dass die zwei Dänen, Lasse Andersson und Matthias Gitzel, da alles machen müssen.
Brutal.
Weil die waren ja ganz alleine.
Ja.
Also das meine ich nicht böse, aber da waren keine Außen, da war kein Kreis, da war gar kein Torhüter da
in Köln. Es hängt so extrem bei Berlin dran, dass Milosavljev hält.
Ja.
Der hat und gar das hat er halt gegen gehalten. Magdeburg nicht gemacht.
Das hat er heute auch nicht gemacht im Spiel um Platz 3.
Und nicht oder, sondern und, dass Gitzel Sachen macht, das heißt sich außerhalb dieser irdischen Welt bewegt.
Ja, ja.
Und die beiden in Kombi, wenn beide genau das machen, was ich gerade skizziert habe, dann ist klar, dann kann Berlin tatsächlich jede Mannschaft schlagen. Aber das kannst du einfach nicht erwarten, dass sie es durchgehend in so einer langen Saison mit so vielen Spielen. Und sie brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Und Leute wie Marcenic, Dari, Fabi, Paul, die konnten einfach nicht so helfen, wie es notwendig gewesen wäre. Also Fabi und Paul hat, glaube ich, gar nicht gespielt, oder?
Paul Drucks hat ganz kurz heute Abwehr gespielt, im Halbfinale gar nicht.
Nein, ich meine im Halbfinale, ging es gerade ums Magdeburg-Spiel.
Genau.
Und Fabi, also die beiden können einfach gerade offensichtlich nicht so helfen und entlasten, wie es notwendig wäre. Also die Dänen und natürlich auch Nils Lichtlein.
Ja.
Und dann ist das einfach, sondern es ist einfach so, die Magdeburger, da sind sie dann einfach viel zu gut. Ja? Und wenn du dann nach 11 Minuten 0-6 hinten
ja, liegst, so ein Start, ich weiß auch nicht, 0-6 in einem Spiel, wo man echt sagt, Mimi hat heute gesagt, das war für ihn das vorweggenommene Finale.
Ja.
Da wollte natürlich auch Kretsche was Gutes tun. Weil ich meine, sagst du auch, für mich war das Power-Ranking, wegen dem, was ich aus Berlin die letzten Wochen gesehen habe, für mich war das Magdeburg ganz klar an 1, Flensburg an 2,
ja.
Berlin an 3 und an 4 die MT.
Keine Frage, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, als du vom logischen Finale, was ich ja falsch verstanden habe, wie du es gemeint hast, so in der Konstellation Magdeburg, Berlin, Melsung, Flensburg wäre für mich das logische Finale Magdeburg gegen Flensburg gewesen.
Ja, genau.
Die Logik kann man ja aber auch zu Hause lassen bei einem Rewe-Final Four, wie wir gelernt haben. Aber es ist halt auch nicht jedes Jahr so, das darf man auch nicht vergessen. Wir argumentieren zu Recht, alles kann passieren, aber nicht jedes Jahr. Du hast ja kein Abo auf den Außenseiten.
Ja.
Ja?
Und wobei das in Köln schon krass, man muss sagen, nicht beim Pokal-Final Four, das ist ja erst das zweite Mal in Köln gewesen, bei diesem Final Four der Champions League in Köln, also da hat wirklich der Außenseiter hatte eine 70%-Quote.
Das gefühlt. Weiß ich nicht, aber Barcelona hat auch oft genug in Köln schon gewonnen, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Also, Hut ab, SC Magdeburg, Finale +11, Halbfinale +5,
ey, die gewinnen die zweite Halbzeit 17-8.
Und das mit der ganzen Vorgeschichte?
Ja. Ja, da müssen wir, oh Gott, da müssen wir gleich drüber reden, weil das Ding ist natürlich massiv. Weil du Benno schon angesprochen hast, das war für mich schon noch einmal, ich kann das gar nicht sagen, was ich mit diesem Mann habe, aber das ist für mich schon, ich kann den nicht verlieren und leiden sehen, da wird mir ganz anders, das möchte, weil ich weiß, was dem das antut, weil ich weiß, wie der arbeitet, weil ich ihn inzwischen wirklich für mich ist das der beste Trainer der Welt. Und ich sehe jetzt nicht die ganzen Spanier und was jedes, da habe ich sicher auch eine deutsche Brille, aber ich finde es absurd, was der macht. Das ist wirklich so krass. Und dann, oder vielleicht in dieser Kombi, zumindest Trainer, Geschäftsführer, Allesentscheider. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand anders das so hinstellt wie der. Und wenn ich, was sich da bei dem gelöst hat heute, weil der so, der das war sein drittes Finale in Serie, dazwischen war nochmal eins 2019. Der hat jetzt 3 Pokalfinals am Stück verloren und es wäre das dritte in Serie gewesen sogar, in den aufeinanderfolgenden Jahren, wenn er es wieder verloren hätte. Ich glaube, das hätte der sich nicht verziehen. Das war letztes Jahr schon am Rand, als der gegen die Löwen gewonnen hat. Das hat mich so krass gefreut für ihn.
Also, Das mit dem bester Trainer der Welt, das ist natürlich klar, das kann man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also was er auf jeden Fall für mich ist, ist, er ist im Moment der perfekte Trainer für den SC Magdeburg.
Ja.
Das ist ja ganz offensichtlich. Ja.
Das ist ziemlich offensichtlich.
Das ist ja ganz offensichtlich.
Da wäre sogar Buschi draufgekommen. Also wenn seine Mannschaft die Abpraller holt, ist er der beste Trainer.
Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Was aber finde ich schon auch gerade an so einem Tag, wo er dann eben diese Geschichte mit dem DHB-Pokal nochmal rund macht, ja, weil jetzt er hat ja ganz am Anfang, gleich in seinem ersten Jahr, 2016, einmal den Pokal gewonnen und dann eben nicht mehr. Und die Mannschaft, mit der er jetzt am Start ist, die hat den Pokal noch nicht geholt.
Ja. Ja,
die sind deutscher Meister geworden, also im Kern jetzt diese Mannschaft.
Genau.
Die haben die Champions League gewonnen.
Genau.
Und jetzt eben auch den Pokal. Ja. Also jetzt haben sie, da hat sich im Kreis geschlossen und ich finde, dass man an so einem Abend auch nochmal rausstellen darf, was Benno und sicherlich auch andere Menschen in Magdeburg, aber Benno steht nun mal ganz vorne am Schiff, ja, was die da und Benno allen voran gemacht haben, als der dort übernommen hat beim SCM, ich glaube im Oktober 2015 war es, wenn mich nicht alles täuscht, war Magdeburg in einer komplett anderen Situation.
Ja.
Da war der SCM weit weg von der Bezeichnung beste Mannschaft in Europa. Und er hat von Anfang an Jahr für Jahr diese Mannschaft Stück für Stück umgebaut. Er hatte von Anfang an eine ganz klare Idee. Und wir haben 2015, 2016 noch nicht von diesem Magdeburger Handball gesprochen, ja, der komplett, also grundsätzlich, kleinere, wendigere Rückraumspieler, ganz klarer Fokus auf Durchbruch, Abschlüsse aus der Nahdistanz. Mhm. Das ist Mathematik. Höhere Abschlussquote. War ja seine Grundidee.
Genau.
Und das hat er so konsequent verfolgt. Und das hat mittlerweile eine solche Qualität, eine solche Perfektion und Signalwirkung in den kompletten Welthandball hinein.
Ja.
Das ist ja stilprägend jetzt gewesen. Und das hat so viele Handballleute in ihrem Denken beeinflusst. Ganz ehrlich, was soll denn noch mehr gehen?
Ja.
So,
ja, oder
und,
ist es
und in dem Kontext, klar, Hut ab.
Ja.
Das Einzige, ganz ehrlich, wir sind ja hier ist man komplett unter uns.
Hier ist man frei und unter sich. Ja.
manchmal mache ich mir ein bisschen Sorgen um Benno.
Mhm.
Weil das ist nur mein Eindruck
und
ich hoffe nicht, dass das anmaßend ist, aber ich habe das Gefühl, dass er so unter Strom steht, dass ich mir manchmal ein bisschen Sorgen um ihn mache.
Ja.
Weil nach meinem Verständnis kostet es auch Kraft, so wie er diesen Job macht. Und ich hoffe, dass er durch die ganzen Erfolge und durch sein hoffentlich, und das glaube ich, sehr gutes Umfeld, dass er eben genügend tanken kann, um das einigermaßen in der Balance zu halten.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Er hat mir versprochen, dass wir uns im Sommer mal sehen und ein Bier trinken auf seinen Erfolg. Das hat er mir heute hoch und heilig versprochen. Also ich hoffe, er nimmt sich diese Pausen mal. Weil es echt, es ist, Ja, es ist zu viel. Das weiß er aber, glaube ich, auch selber.
Na, weißt du, so wie er es macht, das macht ja, aber das macht das ganze Projekt ja so erfolgreich. Nicht falsch verstehen, aber so, also, jetzt fällt mir schon Klopp ein kurz. Klopp ist ja, glaube ich, auch, wenn der was macht, macht er es auch mit,
ja,
mit,
ja, und wie.
Mit diesem Maximum an Energie und Emotionen. Und in dem Bereich hast du keinen Dauerakku. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass Benno diese, dass er das auch zu spüren kriegt irgendwann. Vielleicht ja. Jetzt schon, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, ja, ja. Also mir hat er gesagt, das Pensum weiß er, dass er nicht noch ein paar Jahre so weitermachen kann. Weil er eben ja auch noch diesen Geschäftsführer Sport macht. Es ist ja eine krasse Konstellation. Es liegt alles in seiner Hand dort, was Sportliches. Es gibt natürlich viele Leute, die anderes machen, aber das Sportliche liegt in seiner Hand.
Wie fandest du denn sonst das Wochenende hier in Köln wieder?
Ich wollte dich das noch fragen, zum Sportlichen übrigens noch. Also Hut ab, Melsungen für das Halbfinale, das war richtig geil. Muss man aber auch sagen, es war von Flensburg sehr dünn im Vergleich zu dem, was die sonst die letzten Wochen gespielt haben. Also ich fand fast, das war, die Füchse waren sicher auch nicht happy. Aber ich glaube, wer richtig einen mitbekommen hat in diesem Halbfinale, war Flensburg. Ich glaube, da sind die Fans auch einigermaßen, ich möchte fast schon sagen, geschockt. Ich war da schwer überrascht, dass Nikolai Krikau so hart durchrotiert hat. Also alle 5 Minuten eine neue Reihe und irgendwie nichts hat gezündet und immer weiter versucht.
Er hat gesucht und gesucht.
Oder? Und er hat gar nicht mehr aufgehört zu suchen. Also, und das war, und wirklich das, oh Gott, das klingt jetzt so, als würden wir uns darüber lustig machen. Nein, überhaupt gar nicht,
aber,
ja, das war, also das habe ich einfach nicht erwartet. Ich habe eine ganz andere SG Flensburg-Handewitt erwartet, was aber nichts den Melsungern übrigens nehmen soll. Nur von denen habe ich fast nichts erwartet und im Halbfinale alles bekommen. Das war geil.
Ein Satz zu Krikau. Hochspannende Persönlichkeit, wie ich finde. Hast du den Podcast gehört mit ihm?
Ja, ja.
Hand aufs Herz, sehr zu empfehlen. Die Folge mit Nikolai Krikau.
Du hast heute auch schon eine aufgenommen.
Ja?
Sicher auch zu empfehlen. Mit einem legendären Handballtrainer.
Finde ich schon, ja. Mit, darf man das vorab schon sagen, weil das erscheint ja erst am Mittwoch.
Oh Gott, ja,
also, ich sag's ja. Also am Mittwoch erscheint eine neue Folge von Hand aufs Herz mit einer echten Handballlegende.
Ja.
Mit dem ich zusammen über das Final Four gesprochen habe und über sein wirklich sehr ereignisreiches bisheriges Leben. Ich finde, dass sich das total lohnt.
Wie willst du denn, ohne den Namen zu nennen, den ultimativen Teaser bringen? Weil das gab es nicht einmal in der Zeit, als ich diesen Podcast gemacht habe.
Was meinst du? Also was? Ja, tatsächlich. Also ich habe selten so schöne Sprachnachrichten gehört wie in dem Podcast. Da haben sich ein paar Leute derart ehrlich, authentisch bei ihm bedankt. Er war extrem ergriffen. Das sind Tränen geflossen.
Das finde ich krass. Steht euch
das, da kriege ich jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich da.
Also ich freue mich da brutal drauf. Also spätestens, ich hätte das
Mittwoch,
gerne gehört.
Mittwoch, Hand aufs Herz.
Weil ich den Mann auch sehr mag. Dich höre ich sehr gerne.
Danke.
Und als du mir das gesagt hast, aber oh Gott, jetzt fahren wir mal.
Ich wollte nur Krikau.
Nikolai Krikau, der Flensburger Trainer.
Annette Sattler hat sich sehr ausführlich mit Nikolai Krikau unterhalten und ich habe von der ersten bis zur letzten Minute jedes Wort total aufmerksam verfolgt, weil der einfach, der hat unkonventionelle Gedanken, der guckt einfach aus einer anderen Perspektive auf den deutschen Handball, die in Dänemark machen offensichtlich oder denken offensichtlich zum Teil in anderen Kategorien. Ja. Und ich finde, wir sind sehr gut beraten hier in Deutschland, wenn wir genau zuhören, wie die Dänen so auf den Handball gucken. Ja. Die haben nämlich ziemlich gute Argumente.
Das ist ja fast frech.
Und deswegen, das wollte ich einfach kurz sagen, weil du gerade gesagt hast, nicht, dass irgendjemand das Gefühl hätte, wir würden uns, ich käme nicht im Traum drauf, mich über einen Bundesliga-Trainer lustig
zu
machen.
Nein, das war eigentlich auch
schon,
Quatsch,
schon gar nicht über Nikolai Krikau.
Aber ganz kurz, so viele Handballer sehen, es war schon ungewöhnlich, oder? Dass man nicht irgendwann sagt, Scheißendreck, jetzt nehme ich die drei und sag denen, Männer, macht, ihr spielt das Spiel zu Ende, holt mir das jetzt nach Hause. Das macht man normal.
Im Gesamten sehe ich das wie du und gleichzeitig bin ich 100% sicher, dass Krikau in jeder einzelnen Entscheidung einen Grund für seine Entscheidung
hat. Ja,
natürlich.
Das weißt du aus dem Podcast, oder so habe ich ihn da auch
wahrgenommen. Ja, grundsätzlich einfach, das weil die, so das ein sind Schmerz, ja Leute, die sind, ey. Die machen sich so viel Gedanken, die wissen da ziemlich genau im Grunde, was sie tun. Aber dass das natürlich nicht immer funktioniert, liegt in der Natur der Sache. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, ich habe auch Dirk Schmeschke vorher nochmal ganz kurz gesehen.
Das ist der Chef-Chef bei der
Chef, SG. Chef-Chef-Chef. Und die sind letztes Jahr als mindestens Mitfavorit ins Final Four und
haben
verlieren
die gleiche Brate
und
bekommen.
Von den Rhein-Neckar-Löwen.
Auch der damalige Außenseiter.
Die sind heute als Mitfavorit oder gestern als Mitfavorit da rein und verlieren deutlich gegen die MT Melsung. Der war sehr bedient.
Ja.
Der war sehr bedient.
Die SG hat halt echt, man hat gesagt, seit diesen Wahnsinnsmeisterschaften unter Machulla haben sie halt auch nicht viel gewonnen. Das ist, es zieht sich ein bisschen durch.
Oder andersrum formuliert, sie würden sehr gerne jetzt mal wieder was gewinnen.
Ja, genau. Ja. Und sie haben das Potenzial, die Spieler.
Natürlich.
Einen geilen Trainer.
Absolut. Es ist im Grunde alles da. Fans. Aber sie kriegen es eben noch nicht. Übrigens, das ist aber auch normal. Ich habe ja zu denen gehört, die sich sicher waren, dass einen zum Teil neu formierte Mannschaft und ein neuer Trainer nicht im ersten Jahr die Meisterschaft bringen können, exakt, wenn der SC Magdeburg da mitspielt. Exakt. Für mich war vor der Saison, es gab ja viele Leute, die gesagt haben, Flensburg Meister, konnte ich mir nicht vorstellen, ich konnte es nicht wissen, aber konnte ich mir nicht vorstellen. Für mich war Magdeburg ganz klar vor Flensburg, aus den Gründen gerade. Ich glaube aber trotzdem, dass die Flensburger in den nächsten 2-3 Jahren, jetzt wollte ich gerade sagen, um alles mitspielen, dann ist mir in dem Moment eingefallen, dass die Magdeburger so gut sind.
Ja, es ist gefährlich.
Okay, aber dann haben sie gute Chancen auf Platz 2.
Ja. Ey, ich meine, die haben mal den THW Kiel in die beste Vizemeisterschaft der Geschichte getrieben mit nur 6 Minuspunkten. Ja. Zu sowas ist die SG auch in der Lage. Gott, Götze, jetzt haben wir ein weites Feld ausgemacht. Du hast schon die richtige Frage gestellt.
Wie du es fandest einfach
insgesamt?
Jetzt.
Ja. Also wie gesagt, für mich war das wieder hoch emotional, das liegt an den Menschen. Sportlich muss ich schon ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein bisschen runterkomme, es war leider nicht so dramatisch wie letztes Jahr, weil so ein, ich glaube, dass jemand neutral...
Das ist das Einzige, glaube ich. Am Ende war so ein, ich war ja nur heute da.
Ja. Gestern Bundesliga-Konferenz reden wir gleich.
Diese Halle, bis auf den letzten Platz gefüllt, ist einfach... das ist der Handballtempel, Punkt. Stimmung fand ich war grundsätzlich, weißt du, davor, am Anfang, vorm Spiel, ausgezeichnet. Ja. Und dann war es einfach leider so, dass sowohl beide Halbfinals und insbesondere das Finale diesen Spannungsbogen nicht hatten, wie bei so vielen anderen Final Fours. Und dann fehlen einfach ein paar Prozent.
Ja.
Und das ist, aber das ist das, was keiner in der Hand hat. Ja? Das muss dir das Spiel schenken. Und das Spiel macht auch das Event, genauso wie das Spiel den Reporter macht, wie wir ja so gerne...
Ja, da gibt es eine Ausnahme. Aber er ist heute nicht da,
deswegen wollen wir nicht über ihn sprechen.
Jetzt langsam wissen wir, oh Gott. Ich glaube, dem schwillt der Kamm. Nein, der kann sowas ab. Ach, ich vermisse ihn aber auch ein bisschen.
Aber wirklich,
wenn ich nicht einen so guten Ersatz wie du hier hätte, dann... Wie ist so... Dann würde ich ihn noch mehr, ich mag ihn schon auch sehr. Der Alte ist schon, der ist schon gut.
Wie lange kennst du ihn?
2015, es sind jetzt 9 Jahre.
Also ganz kurz, ich mach's ganz kurz.
Ja.
98, mein erster Praktikumstag beim deutschen Sportfernsehen. 1998. Ich war aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und tatsächlich, ich war damals...
Ich muss kurz rechnen, 1998, da war Buschi so in seinen 40ern.
Ende 40. Ich war diehard Jordan Bulls Fan.
Ich dachte Frank Buschmann Fan.
Ja.
Auch.
Ja, ehrlich.
Du hast die Nächte mit dem erlebt.
Absolut. Ich habe damals auch zu denen gehört, die... an seinen Lippen hingen und diese Basketballübertragung und NBA und alles, später Nationalmannschaft, ich habe das geliebt.
Ja.
So, und ich war sehr aufgeregt vor meinem ersten Praktikumstag und ich habe dieses Praktikum nicht etwa in der Handballredaktion gemacht, sondern in der US-Sportredaktion.
Ja.
So, und dann hat mich die Assistentin an der Pforte abgeholt und hat mich in diesen Redaktionsraum reingesetzt und ich war der Erste und ich saß da und dachte mir, wer kommt da jetzt gleich alles rein? Und der Erste, der reinkam, war... Frank B.
Fahrtbarschmann.
Und dann kam er rein und ich, hallo, ich bin Markus, Ich bin der neue Praktikant. Ich weiß nicht, ich konnte nicht identifizieren, was er da gesagt hat. Er hat mich auch meines Erachtens dann nicht angeguckt und verschwand auf seiner Empore. So, das war meine erste Begegnung. Mit, ja, der saß oben auf einer Empore, das stimmt tatsächlich.
Da sitzt der Geist immer noch.
Aber ich wollte bloß sagen, ich kenne ihn auch schon sehr lange und habe auch echt sehr viele schöne Sachen mit ihm erlebt. Ja. Unter anderem waren wir bei einem NBA-Finale zusammen und das werde ich nie vergessen.
Da hast du aber deinen Gleichgewichtssinn verloren.
Nein, das kann man so nicht sagen. Ja. Doch, das stimmt tatsächlich. Also das wäre doch auch für diese alte Kamelle.
Sparen wir uns, warum? Da so, gehen die Meinungen nämlich auseinander. Ja,
aber das kann schon sein, aber es gibt nur eine Faktenlage. Egal.
Dass ihr sehr viel Long Island Iced Tea getrunken habt.
Nein.
Das ist ein Fakt.
Ja, aber
Entschuldigung, Moment, ist das ein Fakt oder nicht? Ihr habt sehr viel Long Island Iced Tea getrunken?
Manche mehr, Fakt. Manche weniger.
Okay. Naja, Stefan Kretschmer war anwesend. Also das werden schon viele insgesamt gewesen sein.
Ja, der war dabei, ja, tatsächlich.
Aber wann habt ihr euch, also euch nehme ich ja schon auch als, ich habe immer Schwierigkeiten, mich, ich würde ja Frank Buschmann jederzeit als guten Freund von mir bezeichnen, während er da ja immer vorsichtig ist, wenn es darum geht, das zurückzugehen. Wann seid ihr Freunde geworden?
Der Buschi?
Ja.
Ich finde, also ich weiß nicht, ob wir Freunde sind in, weißt du, in diesem Freunde.
Och, seid ihr da? Ja. Also sorry, ich nehme euch so wahr. Ihr ladet einander auf den Geburtstag ein, ihr freut euch, wenn ihr euch seht.
Und wir gehen auch mal auf den Berg zusammen.
Ja, man muss ja, ich erwarte nicht, dass ihr Händchen haltend durch den Wald geht. Also ich weiß immer nicht, was eure Grenze da ist.
Ich bin immer gut mit Buschi ausgekommen, nach meinem Verständnis.
Immer.
Ja, vielleicht in einzelnen Situationen nicht, aber grundsätzlich schon, ne?
Ja. Er ist ja auch ein Riesentyp. Wo waren wir noch? Köln, der Gesamteindruck, Götze, Gott, das ist immer ein bisschen, was ich schon auch wieder sagen muss übrigens, also ich liebe diese Halle, man muss aber auch da übrigens wieder sagen, was der SC Magdeburg da abgerissen hat. Also wie laut, das sind ja diese vier Fanlager, wer es nicht gesehen hat, ihr müsst es euch angucken, Leute, diese vier Fanlager und da, also da hat der SC Magdeburg halt auch wieder, sagen wir mal, 3:0,1 bei den anderen gewonnen. Das war wieder eine bisschen eigene Welt. Das fand ich schon wieder krass. Die haben dermaßen abgerissen. Und sehr spannend, Götzi, fand ich. Kretscher hat heute im Harzblut-Talk gesagt, ja, für ihn ist es Köln irgendwie nicht. Er fand Hamburg besser. Da war ich, fehlt mir da die, ich war nur zweimal in Hamburg.
Lustigerweise, mein Gast heute bei Hand aufs Harz.
Jetzt hätte ich fast den Namen gesagt.
Hat genau dasselbe gesagt.
Nein!
Doch, ganz genau dasselbe. Hey, ich okay, find,
aber du hast also, so oft Hamburg erlebt. Was sagst du?
Ja, tatsächlich, das erste Mal, ich habe heute lustigerweise, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, was war ich das erste Final Four, bei dem ich persönlich anwesend war, das war 2004. Da war Pop noch Trainer beim HSV und es war...
Warte, jetzt muss ich überlegen, ob ich den...
Finale?
Flensburg gewonnen?
Ja, gegen?
Das
gegen den HSV.
Ach so,
ja,
okay.
Tatsächlich. Und es war ein super Final Four, da waren Kiel und Magdeburg auch noch mit dabei.
Oh,
ja, war echt toll, voll toll.
Okay.
Und ich war seither nicht bei allen Final Fours vor Ort, aber bei sehr vielen, sicher 12, 13, ja. Ich liebe Köln, Punkt. Also diese Arena und das Handballspiel darin. Ich sehe aber diese Dichte an Events in dieser Halle ambivalent.
Mhm. Mhm.
Ich verstehe, dass quasi alle Seiten, sowohl die EHF mit ihrem Champions League Final Four, als auch die HBL, die gute Gründe hatte, in diese Halle zu gehen. Ich habe die Gründe komplett nachvollziehen können, ja, mit dass du hast einfach nochmal andere Möglichkeiten. Ja? Ja. Du hast mehr Zuschauer, mehr Vermarktungsmöglichkeiten. Das liegt doch in der Natur der Sache, dass auch die HBL wachsen will und diese Halle bietet diese Wachstumschance. So, ich kann total verstehen, dass die IHF und die EHF ihre Großevents wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften nach Deutschland respektive in diese Halle gibt. Das ist doch völlig, ich war so oft da, jeder Blinde mit Krückstock sieht, was diese Halle im Handball, was sie entwickeln kann. Und gleichzeitig sehe ich das sehr ambivalent, diese Dichte an Events da drin, das bringt den logischen Schluss mit sich, dass wir nicht sonderlich viele Orte haben, wo so etwas erzeugt werden kann und das ist nicht gut für unsere Sportart. Und da habe ich ein Bauchkrummeln. Aus meiner Sicht wäre es, und das ist ja gar, weißt du, das ist ja keine Abwertung gegenüber dem, was wir heute da erlebt haben in dieser Halle, das ist geil, Punkt. Mir wäre es lieber, wenn all diese Groß-Events, die ich gerade aufgezählt habe, wenn die genauso erfolgreich an unterschiedlichen Standorten wären.
Und diese Halle steht nun mal nirgendwo sonst. Also rein die Größe.
Ja gut, aber sagen wir mal, in der Halle, sagen wir mal, weißt du, die großen Hallen, 15.000 bis 20.000, da gibt es aber einige in Europa. Aber da kannst aber du...
in Deutschland gibt es nur eine.
Ja, die aber...
Die Größe ist SAP mit 14,5.
Nee, die in Berlin ist größer. Übrigens, die heißt mit, weißt du, wie die jetzt heißt? Die heißt, das ist mir heute erst aufgekommen, die heißt jetzt Uber Arena. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich auch nicht. Moment, aber...
Die Mercedes-Benz Arena hat 15.000, glaube ich. Doch, ich glaube, das ist die zweitgrößte.
Ja, doch, die ist natürlich
Ich glaube, das ist die zweitgrößte.
Okay, das kann gut sein.
Ich glaube es. Ja. Aber nochmal ganz kurz, also Hamburg...
Ja.
Ja, das hatte schon ein sehr...
Das hatte Historie, das haben die Leute geliebt, die Stadt ist groß.
Es gibt übrigens eine Sache, das ergibt ja auch die Logik. Wenn du in Köln in der letzten Reihe sitzt, brauchst du ein Fernglas.
Ja.
In Hamburg siehst du von jedem Platz sehr geil.
Ja.
Die Halle ist ein bisschen kompakter einfach.
War in Köln aber auch schon mal ganz oben und ich fand das trotzdem... Ich weiß, es ist
ja anders, klar, es kommt da oben auch immer noch Stimmung an, aber du bist einfach sehr weit
Stimmung
weg.
Stimmung und ich mag halt diesen anderen Blick. Ich saß ja einen halben Meter erhöht, das ist eine sehr spezielle Position, direkt am Spielfeldrand, 5 Meter hinter der Bank. Da sehe ich auch sehr viele Sachen nicht, die muss ich auf dem Monitor gucken, aber ich sehe dafür andere Sachen.
Absolut, deswegen, ich weiß genau, was du meinst.
Finde ich da auch cool.
Aber naja, übrigens, ich habe heute echt, wo ich hingeguckt habe, habe ich Kameras gesehen. Ja, voll geil, also cool.
24.
Ja. Also was für ein TV-Spektakel.
Ja.
Cool, echt.
Das hat auch mega Bock gemacht. Das merkst du ja auch als Kommentator, was du alles gezeigt kriegst, was du alles zeigen kannst. Ja, das war geil. Das hat viel Spaß.
Aber fandest du, weißt du, deswegen, das ist meine Sicht auf die Berlin, also Köln, Hamburg. Ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber... Ja. Ich fände es schon gut, wenn es nicht nur einen Standort gibt, weil ich bin überzeugt davon, wenn es so bleibt, dann wird es sich irgendwann abnutzen.
Ja, da hast du recht. Ne? Wir geben einfach alles nach Köln und treffen uns da alle 3 Wochen.
Ja.
So viel ist ja noch nicht. Aber ich verstehe das gut. Das ist interessant. Das muss man echt im Auge behalten, wie das zu regeln ist und wie sich das löst. Götze, dann machen wir... wir müssen noch über ein Thema natürlich reden. Nicola Portner, weil das wirklich... Boah, wir versuchen es jetzt nicht zu lang zu machen. Um euch kurz abzuholen, das ist der Torwart vom SC Magdeburg, ein Riesenkeeper, der auch beim SCM eine geile Entwicklung genommen hat, Schweizer Nationaltorwart. Der ist getestet worden vor 4 Wochen nach dem Berlin-Magdeburg-Spiel in der Liga. Eine Mini-Konzentration, aber halt eine Konzentration von Methamphetamin, wie es dann in den Medien gleich rumging, Crystal Meth. Was so die gängigere, aber auch dann die, ziemlich skandalträchtige Bezeichnung ist. Götzi, das Krasse ist, was das jetzt, wir müssen nochmal abwarten, da gibt es ja jetzt so ein Schiedsgericht, aber was man wohl so hört, er müsste seine Unschuld beweisen.
Ja, das ist die grundsätzliche Konstellation bei Dopingvergehen.
Genau.
Also es ist eine Umkehrung des eigentlichen Rechtsprinzips. Ja.
Das ist so krass. Und wem steht das jetzt zu sagen, auf keinen Fall hat der, was weiß ich. Ich habe mal lang mit ihm im Podcast geredet. Ich habe natürlich mit ganz vielen Magdeburgern geredet. Kein Mensch kann sich das vorstellen. Und es gibt so ein paar Faktoren. Der wurde nur eine Woche danach schon wieder getestet. Und da war nichts mehr. Die Konzentration ist so, dass man sagt, so ungefähr, das kann sein, dass das irgendwo dran war. Der hat irgendwas angelangt und dann war es schon genug. Es ist so hart nachzuvollziehen, was da jetzt los ist, wenn man überlegt, dass der Typ, der jetzt Richtung absoluten Stern, ne, der hätte diese ganzen Titel jetzt mit dem SCM oder zumindest eine Chance auf die Titel gehabt. Der ist jetzt auf Null, der Kerl. Und wahrscheinlich wird er mindestens Monate gesperrt werden. Im schlimmsten Fall Jahre. Es ist einfach, die Geschichte ist, Alter, da läuft es mir kalt den Rücken runter.
Puh. Extrem schwieriges Thema. Also ich habe da ganz verschiedene Gedanken jetzt gehabt die letzten Tage zu. Grundsätzlich falle ich immer wieder auf einen zurück, wenn ich so meine, kennst du das, wenn man so Gedankenschleifen dreht und dann immer wieder so zum selben Punkt kommt. Ich versuche mich gerade in Nicola Portner hineinzuversetzen. Ja. Der war vor ein paar Tagen noch Torhüter des amtierenden Champions-League-Siegers, auf dem Weg zum deutschen Meister, auf dem Weg zum Pokalsieg, auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Champions League. Er spielt eine hervorragende Saison, also ganz oben, mega erfolgreich und wirklich von 0 auf 100 komplett den Boden weggezogen und jetzt ist er ganz unten. Und ich versuche mich in diesen Menschen rein zu versetzen, wie es dem wohl geht gerade im Moment. Ich glaube, dass das kann man sich kaum vorstellen, wie hoch diese Fallhöhe für ihn gewesen sein muss. Und wenn ich jetzt mir angeguckt habe, die Berichterstattung, wir reden ja gerne davon, dass, ich lese das immer diesen Satz, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber einfach nur meine Wahrnehmung, wenn ich die Berichterstattung sehe, also von Unschuldsvermutung, weißt du, in der Wirkung, so wie berichtet wird, kann für mich keine Rede mehr sein. Der ist schon in der Ecke.
Ja.
Ja. Mit allem, was da jetzt im Raum steht. Und wenn er nicht grundsätzlich stabil ist und kein gutes Umfeld hat, dann frage ich mich, was kann da passieren?
Wie
wenn
soll
ein
der
Mensch
das packen?
Ganz genau. Weißt du, ich... kann ich mir das vorstellen, dass er bewusst dieses Methamphetamin, dieses Aufputschmittel genommen hat? Nein, kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Nein, weiß ich es? Nein, ich weiß es nicht. Nein,
kann ja keiner.
Weiß ich, was passiert ist? Nein, ich weiß es nicht. Nur diese menschliche Komponente, dann versuche ich meinen gesunden, ich hoffe, ich habe einen gesunden Menschenverstand, zu nutzen. Und dann habe ich... gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, wahnsinnig viel Mitgefühl mit ihm.
Ja.
Ja? Und sehe im Moment in der ganzen Gemengelage noch nicht, wie es da einen guten und hoffentlich sauberen Weg gibt. Und kann nur die Hoffnung äußern, dass das wirklich nachhaltig und sauber aufgeklärt werden kann. Das würde ich mir total wünschen. Und dass es dann der Aufklärung entsprechend eine faire und angemessene Reaktion darauf gibt. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, wie das ausgehen soll.
Ja, es ist... Oh Gott, wir könnten es jetzt auch zerreden, aber du hast das Entscheidende gesagt. Es ist einfach... Alter, das ist einfach eine fucking Katastrophe. Wie gesagt, ich habe mit so vielen Leuten drüber geredet, wenn sich jetzt vielleicht jemand wundert, so ungefähr, warum seid ihr euch da jetzt, oder warum seid ihr so skeptisch? Wie gesagt, das habe ich mir erklären lassen. Die Konzentration ist absurd gering.
Aber ist das sicher?
Ja, das weiß man. Dass, okay. dass die Konzentration so gering ist, das weiß man. Also da habe ich mit verschiedensten Leuten drüber geredet. Mhm. Das Zeug macht absurd süchtig. Wie solltest du das einmal nehmen und dann, der wurde gegen BHC eine Woche danach auch getestet. Da müsste er ja schon wieder ganz davon weg sein.
Und dann sagen natürlich wieder die anderen, aber wie kommt es da rein in diese Probe? Ich weiß das doch alles.
Ich habe auch keine Ahnung. Also gar keine Ahnung.
Oh.
Oh Gott, jetzt sind wir schon lange, ne? Aber das war ja, aber dazu mussten wir noch was sagen.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport. Ja,
weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. aber irgend so ein Extra-Kick. Und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein. Und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank New Calf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ja war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Götze, wie war der Samstag in der... Nein, sorry, das ist natürlich die falsche Einleitung. Wir müssen dem deutschen Meister gratulieren.
Jawohl.
Heute ist es soweit.
Das ist ja fast schon durchgerutscht, aber es ist, Entschuldigung, fucking historisch.
Es ist absolut historisch, oder?
Ja, voll.
Götze, ich muss mit einer Frage eröffnen. Ich glaube, da sind wir gleich. Wir sind beide, glaube ich, schon so kleine Traditionalisten und ich nehme gerade viel wahr, ja, Leverkusen hier, Bayer, die Pillen und Werks und 50+1 Ausnahme. Und ich kann dir nicht sagen, warum ich, vielleicht ist es die zu große Sehnsucht nach einem anderen Meister als dem FC Bayern. Vielleicht ist es, sage ich ehrlich, schon immer, ich habe immer eine gewisse Zuneigung für Leverkusen, für die Art des Fußballs gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die mal ekelhaften Kampf Gurkenfußball gespielt hätten. Das war immer mit Esprit, das war immer mit geilen Kickern. Und ich finde diese Geschichte, wo, ey, nach dieser Seoane-Saison, die waren bereit, jetzt durchzustarten und es geht gar nichts. Und dann kommt Alonso und die sind, glaube ich, Tabellenletzter. Und wie lang ist das her?
Stimmt, die waren kurz Tabellenletzter. Du hast vollkommen recht.
Wie lang ist das her? Das ist gerade mal anderthalb Jahre her ungefähr. Die sind jetzt fucking deutscher Meister. Die Mannschaft, die es bislang ungeschlagen zu Ende gebracht hat, den FC Bayern Mitte April zu entthronen. Ich kann das gar nicht, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie gut das ist, Alter.
Ich weiß nicht wo, ich habe gestern irgendwo die Frage gehört oder gelesen, irgendwie so, also nicht wörtlich, aber vom Inhalt her, hat Leverkusen die Meisterschaft gewonnen oder Bayern sie verloren? Was ist denn das für eine Frage? Leverkusen hat
das ist
25
ja
Spiele gewonnen und 4 Unentschieden gespielt und keins verloren. Es ist ja wohl vollkommen außerhalb jeder Diskussion, dass Leverkusen diese Meisterschaft gewonnen hat. Das ist ja frech. Ist es mittlerweile die beste Saison? Oder die zweitbeste Saison?
Ich würde fast tippen, das ist eine gute Frage.
Vor kurzem war es die zweitbeste, aber die haben ja weiter gewonnen. Es kann auch mittlerweile die beste Saison sein, die je eine Bundesliga... Da brauchen wir gar nicht drauf eingehen.
Aber da könnte ich mich aufregen, weil ich sage dir ehrlich, ich finde, es gibt schon so Meisterschaften, wo du im Rückblick, was immer unfair ist, und wo du sagen kannst, ja, hättet ihr mal gegen die Pep Guardiola Bayern, so, wenn ich mir allein die Punkte anschaue. Aber diese Frage bei der ungeschlagen, das haben nicht mal die Bayern geschafft, ungeschlagen.
Ich über nur mal ganz kurz.
Das ist ja lächerlich.
14 Punkte Vorsprung, okay?
Sind es nicht 16?
Bin ich jetzt bescheuert? 16, Entschuldigung bitte, 79, 63.
Ja, aber mit 14 wären sie noch nicht Meister.
Ja, du hast, ja,
das ist der schöne Fehler.
Weißt du, was mein Problem ist? Guck mal.
Das Alter.
Die Leute, Augen.
Das muss ich euch kurz erzählen.
Nein,
das war gestern herrlich.
Das kann nicht gut
sein. Da habe ich ihm mein Handy hingehalten, um ihm was zu zeigen. So, sagen wir, 30 Zentimeter Abstand. Dann hat Götzi seinen Kopf 2,50 Meter nach hinten bewegt, um in der Fernsicht auf mein Handy gucken zu können. Das war so geil. Was war da los?
Ich will dazu nichts sagen.
Aber das war wirklich so. Du bist so weit zurückgewichen.
Also,
ach Gott, also, egal. Leverkusen ist das wichtigere Thema.
Im Grunde ist eigentlich ist alles gesagt seit Monaten. Ja? Trainer, sportliche Leitung, Kaderzusammenstellung, Transfers, Art des Fußballs, absolut meisterwürdig von A bis Z.
Ja.
Das ist eine der verdientesten Meisterschaften, die es wahrscheinlich je gab in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und jetzt wollen wir nicht ernsthaft über Werkself und diesen... ganz ehrlich... man kann unterschiedlich auf das Thema gucken. Ich gucke schon ziemlich lange Fußball, ja, noch nicht ganz so lange wie Frank Buschmann, aber schon
damals wurde noch mit aufgeblasenen Schweinshälften oder sowas ähnlich. Schweinegallenblasen.
Guck, sowas Gemeines würde ich niemals zu Buschmann.
Aber es ist ja die Wahrheit.
Historisch korrekt. Aber wann ist Leverkusen in die Bundesliga aufgestiegen? Irgendwie 80, 81, was weiß ich, vor über 40 Jahren. Für mich sind die Leverkusener eigentlich, seit ich denken kann, Teil dieser Bundesliga. Okay. Klar, ja, es gibt diesen Hintergrund von Bayern. Das ist doch jetzt Bayer, aber das ist doch jetzt gerade echt nicht das Thema. Das ist einfach. Fußballerisch, das ist
krass, ne?
Und weißt du was? Aber ich bin jetzt schon wieder eins weiter. Wie spannend wird eigentlich die nächste Saison?
Ja, voll, weil ja jetzt wirklich kein, ich sehe diesen Automatismus, in Anführungszeichen hätte es gegeben, wenn Xabi Alonso den Wechsel zu Bayern gemacht hätte. Jetzt, wo soll die Gewissheit herkommen, dass die Bayern nächstes Jahr völlig anders dastehen? Wo soll das herkommen? Man redet immer von der Doppelbelastung, aber sorry, ich finde, das ist ein Kader, der ist schon für eine hohe Belastung gebaut. Alonso hat einiges rotiert und das ist immer auf Top-Niveau geblieben. Du hast völlig recht. Also wenn wir mal einen Strich drunter machen und so ein bisschen uns, wenn man sagt, ja, die Bayern doch automatisch, eigentlich gehen die als Favorit in die nächste Saison.
Also ich habe natürlich, also den Satz, das Imperium wird zurückschlagen, habe ich schon vielfach gelesen. Und ich bin zumindest sicher, dass die Bayern gewaltige Anstrengungen unternehmen werden, um zurückschlagen zu können.
Ja.
Ich bin mir allerdings auch sicher, dass Leverkusen auch gewaltige Anstrengungen unternehmen wird, um diesen Status zu halten. Ich habe bei Leverkusen nicht den Eindruck, dass die sagen, jetzt sind wir einmal Meister geworden, das war unser Traum, jetzt legen wir uns in die Sonne die nächsten 5 Jahre. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die sagen, okay, ganz coole Situation gerade. Da wollen wir doch gleich einfach mal weitermachen. Deswegen, ich finde es wirklich interessant, wie sich das nächstes Jahr darstellt, wunderbar. Das haben wir uns doch jetzt alle, 12 Jahre gewünscht?
Absolut. Ja. Wunderbar. Ja, total, genau. Wir können uns richtig auf den Kampf oben freuen. Ein bisschen.
Hey, und sorry, nur. Und eben nicht nur oben so spannend. Wir haben also den Satz, die Bundesliga und langweilig und wir müssen aufpassen. Finde ich nicht gerade.
Vor allem dieses Jahr macht's Dortmund, macht's Leipzig, steigt der VfB Stuttgart noch ab?
Ich hab jetzt nach dem Frankfurter Sieg, nach dem Sieg gegen Frankfurt gestern nochmal nachgerechnet. Da machst du dich ja seit Jahren lustig über mich.
Ja, natürlich.
Ja, ohne den Zusammenhang mal klar. Das ist mir viel zu
blöd. Ja, da gibt es keinen Zusammenhang.
Natürlich gibt es einen Zusammenhang.
Also
der VfB, mein lieber Freund, war die letzten Jahre im Abstiegskampf und zwar bis zur letzten Sekunde zum Teil. Ja? So, dass der VfB in dieser Saison nicht absteigen wird, das weiß ich auch schon ziemlich lange.
Aber nächstes Jahr ist es soweit.
Nein, das glaube ich, glaub ich nicht. Nee. Das darf man doch sagen. Hey, ich bin, seit ich mich für Fußball interessiere, von Herzen für den VfB.
Ja.
Ehrlich, das war keine rationale Entscheidung, sondern das war wirklich eine emotional. Da, wo ich herkomme, aus dem Schwabenland.
Aus dem Ländle?
Aus dem Schwabenland.
Ja.
Da, also das war also Ulmer Gegend. Da, weißt du, das ist relativ nah zu München, relativ nah zu Stuttgart. Es gab nur diese zwei Varianten.
Ja.
Und ich war immer für den VfB. Und nach harten Jahren genieße ich das so, den VfB zu beobachten in der Saison. Also ehrlich, und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Dortmund und Leipzig seit Wochen Druck machen.
Ja.
Und der VfB bricht nicht ein und das ist eine herausragende Leistung.
Absolut. Allein, dass sie das direkte Duell gewinnen, das ist absurd gut. Wer war Kirassi war es, oder? Das entscheidende 1-0 wieder.
Jetzt wieder gegen Frankfurt.
Ja. Gegen Dortmund.
Ja, und gegen Frankfurt schon wieder gestern.
Das war wieder das
1-0 Kirassi.
Das ist natürlich auch, das ist Wahnsinn, ja. Das Problem ist, Götzi, du erinnerst dich ja gar nicht so gerne an die Meisterschaft 2007, sondern eher an die fatalen Auswirkungen in der Form. Nein, ich höre jetzt. Leute, ich lasse mich da, also sorry, ich mache mich seit Monaten darüber lustig und es tut mir leid, Götzi, das kannst du da jetzt leider nur bestätigen. Jonas Friedrich hat mir recht gegeben. Der hat auch gesagt, ich habe das eigentlich ganz adäquat beschrieben, wie du so auf den VfB guckst. Ja, das war schon genug als...
Jonas Friedrich, dieser Rosarotseher.
Das ist... Oh Leute, das ist so lächerlich. Also Jonas, auch ein großer VfB-Supporter im...
Ist er gar nicht.
Ja, ich sage jetzt nicht Fan.
Nee, weil ist er nicht.
Aber
ist
er kommt
nicht.
Doch aus der...
Der ist viel näher an Bad Cannstatt aufgewachsen als ich.
Ja, aber wie soll man den jetzt dann beschreiben? Aber er ist schon dem VfB zugetan.
Er ist ein Beobachter des VfB Stuttgart.
Ja, das bin ich auch.
Soll ich mal sagen? Ich glaube, so, sein Herz ist näher beim FC Bayern als beim VfB.
Ja, aber...
Ich habe es jetzt ganz leise gesagt, damit man es vielleicht nicht hört.
Sein Blick auf den VfB ist wesentlich klarer als deiner.
Nein, mein Blick auf den VfB ist messerscharf. Meine Vorhersagen in den letzten Jahren...
Dein Blick ist ein Messer in alle Träume des VfB.
Jetzt lass uns doch mal, das wollen die Leute doch gar nicht wissen. Jetzt lass uns doch mal nochmal über die verschiedenen Themenlagen in der Bundesliga sprechen.
Ja.
Ich hatte das Vergnügen, und Vergnügen mit Ausrufezeichen, am Samstag das Spiel Mainz gegen Hoffenheim in der Konferenz zu kommentieren.
Mainz ist wahnsinnig.
Alter, die Mainzer, die können gerade eine Wucht entwickeln. Das reißt dich mit, auch als neutraler Reporter. Dieses Spiel, hast du irgendwas... Nee, du warst ja beim Verein vorher.
Nein, ich gebe es auch ehrlich
Schmizo,
zu. Ich habe Ergebnisse.
Aber du hast die Woche vorher die Mainzer gemacht.
Und
du weißt, wovon wir reden. Und jetzt pass auf, im Unterschied zu dem Darmstadt-Spiel, das du letzte Woche gemacht hast, da war ja Mainz sofort in Führung und hat die einfach platt gemacht.
Die lagen nur leicht
hinten, auf.
Ne?
Erste Hälfte, zur Pause steht es 1-0 für Hoffenheim, obwohl Mainz 13-3 Torschüsse hatte. Und die Mainzer, da waren, weißt du, 6-7 richtig, richtig gute Chancen mit dabei.
Also Potenzial zu verzweifeln sehr groß.
Ganz genau.
Ja.
Und ich sag zu meinem Matz-Redakteur, wir haben ja da immer
unsere Zuarbeiter
Teil des Teams einfach, der ganz wichtige Funktion, die redaktionell den Beitrag dann für alle Spieler, alle Tore zusammenbauen und auch verschiedene weitere Funktionen haben. Und ich sag zu dem in der Pause, weißt du was? Also, in der Halbzeit sage ich, ich habe ein komisches Gefühl. Das könnte so ein Tag sein, wo Mainz die Kugel nicht über die Linie kriegt.
Mhm.
Und dann schießen die 4 Tore in der zweiten Hälfte. Und wirklich überrennen, wirklich im wahrsten Sinne, und das haben die Hoffenheimer genauso formuliert nach dem Spiel, überrennen Hoffenheim nach dem Spiel. Hochverdient 4-1. Mir gefällt gerade diese Angriffsreihe. Weißt du, die Mainzer, die haben ja offensiv solche Probleme gehabt in dieser Saison.
Ja, ja.
Haben zeitweise, die zweitwenigsten Tore gehabt. Jetzt haben die vorne mit Lee, Kruda auf den Flügeln.
Und Johnny Burkhardt
und
vorne drin.
Einen super beweglichen, unberechenbaren, schnellen Eine Sturmreihe.
Geile Kicker allesamt.
Und wirklich, ja. wie die Konter spielen, und auch das hat mich total beeindruckt, da laufen nicht zwei oder drei Leute den Konter, da laufen 6, 7, 8 Leute den Konter, und zwar bis in den Strafraum rein. Das hat so eine Überzeugung gerade. Dann dieser verrückte Bo Henriksen.
Ich wollte gerade sagen, der Trainer.
1,5 Stunden vorm Spiel peitscht er wie ein Rumpelstilzchen die Fans ein. Und jetzt, und das ist ja eigentlich das eigentlich wirklich Geile aus neutraler Sicht, jetzt gewinnen die, und wir haben monatelang vom Schneckenrennen im Abstiegskampf zwischen Köln, Mainz und Darmstadt gesprochen.
Darmstadt bleibt auch weg, aber genau. Ja.
Und jetzt haben wir einen komplett anderen Abstiegskampf in Breite und Dimension. Ja. Jetzt ist Wolfsburg mit drin, jetzt ist Union wieder mit drin, Mainz ist da drin, Bochum ist da drin und Köln muss gucken, dass sie jetzt nicht den Anschluss verlieren. Wahnsinn.
Tabelle, wobei der Herr der Zahlen ist heute nicht da. Tabelle, das könnte. Ja, Köln 22, 4 hinter Mainz, das ist jetzt schon hart. Nur einen davor Wolfsburg, noch einen da. Bochum, noch einen davor Wolfsburg. Ich habe das Duell am Samstag, Wolfsburg-Bochum. Da kann es für einen richtig düster werden.
Alter, das ist jetzt natürlich. Ja. Das ist jetzt natürlich in der Konstellation. Alter,
da
ziemlich
ist
hot.
So ein Druck drauf. Und der Trainerwechsel hat ja erstmal, also Hasenhüttl, verliert relativ klar gegen Gladbach, verliert chancenlos gegen Leipzig, ne? Also.
Aber ich halte verdammt viel von Ralf Hasenhüttl.
Ich auch. Ich sag dir aber trotzdem, der VfL hat schon ganz schön oft auf Kante, ne? Das ist jetzt ein paar Jahre, die waren zweimal in der Relegation. Man erinnert sich nur immer nur an den HSV. Die sind zweimal gerade noch so weggesprungen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal zuschnappt.
Apropos HSV.
Oh nein, das habe ich nicht. Ich weiß gar nicht. Haben die wieder verloren? Oder?
Nee, aber sie haben nur unentschieden gespielt.
Ja, sorry. Dann
ja, gut, wir sind gerade in der Bundesliga.
Nein, nein. Aus Gründen meiner gesundheitlichen Sicherheit, dann reden wir nicht über die. Ich kann die Scheiße nicht mehr ertragen. Es wissen alle, ich habe es 100-mal gesagt, ich will, dass der HSV aufsteigt. Ich will damit niemandem was Böses. Nee, aber dann habe ich gar keine Lust. St. Pauli wieder gewonnen?
Nee.
Ah, wir wollten ja auch nicht drüber reden. Ist doch auch egal.
Nee, St. Pauli ist 3-4 gegen Elversberg.
3-4? Was? Alter, da war ja was los.
Kiel ist Tabellenführer.
Alter, dann kriegen wir Kiel und St. Pauli nach.
Und Düsseldorf im Moment auf dem Relegationsplatz. Aber wir waren noch in der Bundesliga.
Ja, also gut, Köln hat halt gegen die Bayern verloren. Mein Gott, gut, die Bayern hatten.
Ich glaube, Köln spielt jetzt. Die haben jetzt auf jeden Fall
Köln
zwei
spielt gegen
direkte.
Darmstadt.
Ja, die haben jetzt zwei direkte Duelle.
Und dann gegen Mainz.
So, genau.
Die können eine Menge. Und du hast das irre Ding gemacht, was sie neulich rumgedreht haben gegen Bochum, wo sie eigentlich schon tot waren.
Ja gut, aber das war tatsächlich jetzt nicht ein Sieg der Stärke, wie bei Mainz war.
Aber der war lebensnotwendig.
Der war lebensnotwendig.
Nein, Götze, ich lehne mich ja da immer sehr gerne sehr weit aus dem Fenster. Egal, ich nehme übrigens Union immer noch raus. Union ist mir zu, die gewinnen ihre Spiele.
Moment mal ganz kurz. Das, was ich jetzt gerade zuletzt von Union gesehen habe, auch die haben am Freitag in Augsburg, glaube ich, Union ist da nicht raus.
Für mich schon. Ich weiß rechnerisch nicht, glaube ich nicht dran. Die haben sich wieder gefangen. Viel zu guter Kader. Die werden ihr Zeug einfahren. Da bin ich mir einfach sicher.
Die haben gedacht, wir sind raus aus diesem Abstiegskampf. Und jetzt sind sie punktemäßig wieder drin.
Das haben alle gedacht.
Ja, und das ist die gefährlichste Situation überhaupt.
Die ich dafür für stabil genug halte, ist Union. Wo ich eher Sorgen hätte, jetzt schon Trainer gewechselt, ist Wolfsburg. Bochum akutst gefährdete.
Union hat 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16.
Ich weiß, aber ich bin da voll bei dir. Union steigt nicht ab. Das ist für mich so. Das ist für mich so. Aber das ist mein berühmtes
Bauchgefühl. Wer kommt eigentlich in die Champions League? Leipzig? Also ganz ehrlich, jetzt bin sogar ich in deinen Worten optimistisch und glaube, dass der VfB nicht nur nicht absteigt. Also jetzt
das
nachdem der VfB...
Natürlich spielt Stuttgart nächstes Jahr Champions League.
Es sieht, übrigens 63 Punkte nach 29 Spielen ist eine überragende Ausbeute.
Also Leipzig
oder
weiß,
Dortmund?
Welche Frage du willst. Und
ja, Leipzig oder
ich
Dortmund?
Ich hasse es, mich rauszuziehen. Ich kann dir zu Dortmund nichts sagen, weil ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, wann sie es machen, wann sie es nicht machen, wann sie punkten, wann sie nicht punkten. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß, das ist sehr...
Wann ist dieses Spiel Leipzig gegen Dortmund?
Letztes Aprilwochenende.
Das ist in der Konstellation jetzt mal das nicht ganz so uninteressant.
Also da würde ich fast von einem 6-Punkte-Spiel sprechen.
Kann man das
tun? Das würde ich tun. Ach Gott, ist das schön. So, damit wir es nicht aussehen, wir müssen noch kurz nach England gucken. Und Buschi zuliebe halte ich das kurz. Aber Leute, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich habe die letzten Wochen, ich laber immer so viel, ich glaube, ich habe die letzten Wochen gesagt, eigentlich habe ich es mir abgewöhnt, gegen City zu tippen. Und was ist passiert? City gewinnt am Samstag 5-1. Liverpool verliert gegen Crystal Palace. Arsenal verliert gegen Aston Villa, aber trotzdem, beide verlieren. Jetzt hat sich wieder alles rumgedreht. Liverpool gewinnt 2 am Stück nicht. Arsenal patzt auf einmal und jetzt, ich weiß es nicht, Götze, ob sie es doch wieder. Auf Strecke darfst du eigentlich nicht gegen City wetten. Die haben es immer nach Hause gebracht, seit Pep da ist. Also wenn es eng war. Es gab natürlich die eine Meisterschaft, wo Liverpool einfach weggerannt ist, aber sonst...
Hat irgendjemand gegen City gewettet?
Ich glaube schon, dass viele, aber das ist auch die deutsche Romantik mit Klopp, oder ich glaube sogar nicht nur die, dass viele das Liverpool darauf gehofft, sich das gewünscht haben.
Ich gehöre dazu. Ich gebe es offen und ehrlich zu.
Ich auch.
Ich wünsche mir das nach wie vor, weil nach wie vor ist es ja zumindest nicht unmöglich. Diese Geschichte Klopp in Liverpool, wenn die gekrönt werden würde zum Abschluss mit einem Sieg am letzten Spieltag und der Meisterschaft am letzten Spieltag, dann wäre das einfach eins dieser Sportmärchen, die uns einfach gut gefallen würden.
Ja, ja, ja.
Mein Eindruck ist folgender: ohne alle, also ich gucke Premier League, wie du weißt. Kommentiere auch ja, hin und wieder Premier League und es interessiert mich sehr, was da passiert. Aus Zeitgründen kann ich nicht so viel gucken, wie ich gerne würde. Mein Eindruck bei Liverpool als Klopp, und gehen wir mal davon aus, nach innen ist es vielleicht sogar noch einen Tick früher bekannt gewesen als nach außen. Wobei ich glaube, das ist relativ...
Ich glaube, wann war es? Im Januar, im November hat das schon im Club gesagt. Also das
ja, aber ich, man weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass es der ganzen Mannschaft gesagt hat, weil sowas bleibt nicht zwei Monate geheim. Weißt du, was ich meine? Aber wurscht. Als er das kundgetan hat, ist ja in diesem Club, in der Mannschaft eine Energie entstanden, ganz offensichtlich nach dem Motto, so,
the last
und jetzt,
dance.
The last dance, ganz genau, und jetzt reißen wir nochmal die Welt ein. Ja. Und diese Mannschaft hat mit dieser Energie über Wochen hinweg Sieg um Sieg eingefahren. Und was waren da für Siege mit dabei nach Spielzeit? Du weißt es besser als ich.
Ja.
So.
Ja.
Und man hat, so geht es mir, den Eindruck, dass diese Energie jetzt abebbt und dass es einfach nicht hält bis zum letzten Spieltag. Und das fing an gegen Manchester United.
Exakt.
Dieses FA Cup-Ding, das ja schon auch das Ligaspiel, ja, beide Spiele.
Ich meine sogar noch das mehr, genau, aber das FA Cup, das hat ihnen schon wehgetan.
Ja, aber beide Spiele, das FA Cup-Spiel war, glaube ich, richtig schmerzhaft, weil dann hättest du ja im Halbfinale, was war das, hätten im Halbfinale eine Außenseite auf jeden Fall gehabt. Du weißt, was ich meine?
Ja,
so,
ja, ja.
Und dann wäre es auf ein Finale mit Pep hinausgelaufen und ich glaube, das hätten sich da auch alle nochmal gewünscht. Ja, Pep Klopp nochmal zum Abschluss. FA, gib dir das mal! So, und dann dieses Ligaspiel. Beide Spiele hatte Liverpool klar mehr und klar bessere Chancen. Sie gewinnen beide nicht. Dieses Bergamo-Ding war, glaube ich, ein echter Schock. Zu Hause 0-3. Ich glaube, das war ein richtiger Schock.
Das ist auch ein Schocker. Ja.
Und jetzt zu Hause 0-1 gegen Crystal Palace, das ist jetzt richtig blöd für. Weil, weißt du, das ist so ein derartiger Downer.
Zu Hause. Oh. Ey, nochmal. Virgil van Dijk, der spielt jetzt schon seit Winter 2020 in Liverpool. Der hat ein Premier League Heimspiel verloren. Eins. Da verlieren die 0-3 gegen Bergamo.
Und dann 0-1 gegen Crystal Palace?
Und ich sage dir, ich weiß noch, ich habe in meiner, das ist ja immer die, dieses ewige Ding, so seid ihr bei Sky zu nah dran an dieser Klopp-Geschichte, also ich habe dieses klassische, ja, der Liverpool-Fan, andere sagen, ja, der Man City-Fan und die Dritten sagen, fangen wahrscheinlich bald an mit der Arsenal-Fan. Es war für mich sehr interessant. Ich habe in meiner Kolumne letzte Woche geschrieben, an dieses Remis gegen Man United werden sie lange zurückdenken, wenn es mit der Meisterschaft nicht klappt, weil das darf nie im Leben schiefgehen, wenn du so dominant bist, nur 1-0 zur Pause zu führen. Und Klopp war auch ähnlich fassungslos, weil dann dieser Strudel losgeht. Mhm. Und das war so witzig, weil dann so viele, also du weißt, es gibt so wahnsinnig viele intelligente Leute im Internet, die dann schreiben, da könnte man genauso gut das Spiel und keine Ahnung. Nein, aber das war das Ding, die hatten was klarzustellen aus dem FA Cup, das ist ihnen nicht gelungen und sorry, das 0-1 gegen Crystal Palace, das sagt doch alles. Ich sage jetzt einfach, es kann mir eh keiner das Gegenteil beweisen. Spielen Sie, machen Sie die 2-3 Dinger, die Sie hätten machen müssen zu United. Ja. Gegen United in der ersten Hälfte, das Spiel ist schon durch, dann gewinnen Sie auch gegen Crystal Palace. Der Überzeugung bin ich einfach. Und irgendwann fängst du an, dass es da oben rattert. Und
also es ist auf jeden Fall passiert. Mal vollkommen klar, ja. Aus meiner Sicht zumindest, ein Spiel steht nie für sich alleine.
Ja.
Das, was davor passiert, wirkt immer weiter, im Positiven wie im Negativen. Das ist keine Garantie für etwas, aber es hat eine Wirkung. Ja. Und dass das, was aus dieser United-Gemengelage raus passiert ist, jetzt eine Wirkung, eine Folgewirkung hatte, das sehe ich ganz genau wie du. Hundertprozentig.
Ey, und jetzt wird's, ich weiß, also was ich nicht glaube, dass es entschieden ist, weil City jetzt keinen Punkt mehr lässt. Aber es ist jetzt alles in ihrer Hand. Die haben pur nach, wer spielt gegen welchen gegen Tabellenplatz.
Hast du im Kopf, gegen wen sie noch
spielen? Nee, aber ich habe mir mal die vor dem Liverpool-United-Spiel habe ich alle Restprogramme durchgeguckt und die waren von unserem Datendienstleister so aufgearbeitet, dass wer spielt noch gegen die obere Tabellen, das obere Tabellentitel, gegen die Mitte und gegen unten. Und da hatte City den nominell leichtesten Spielplan.
Okay.
Und es spricht ganz viel. Also, warte mal, es gibt nur noch einen Kracher. Die Frage ist, wie viel Fokus geben sie in die Champions League rein? Das war ein irres 3-3. Boah, da müssten wir eigentlich auch noch drüber reden.
Das habe ich leider nicht gesehen. Das muss legendär gut gewesen sein.
Ich habe lange Highlights gesehen. Ich habe natürlich auch die Bayern geguckt. Das wollte ich natürlich sehen, die im Rennen sind gegen Arsenal. Ich glaube übrigens immer noch, dass Arsenal es macht. Auch wenn jetzt eine Menge für die Bayern spricht, aber...
Arsenal hat Defensivfehler gemacht, die ich so nicht von Arsenal
total
erwartet habe.
Total. Da muss man sagen, ich mag das eigentlich nicht, einen an den Pranger zu stellen, aber für mich tragen beide Tore einen Namen leider und das ist Jakub Kivior. Der bei dem Elfmeter, an der Mittellinie verliert er einen Zweikampf gegen Sané, wo ich mir denke, sag mal, willst du mich verarschen? Beim zweiten Gegentor, wer hat da den Ball festgemacht? Ich weiß gar nicht. Das war ja so ein Konter der Bayern. Und Kivior geht nicht auf den Spieler raus, der den Ball zurückerobert, sondern steht so im luftleeren Raum. Und bam, dann ist es schon zu spät. Dann rennst du nur hinterher. Das war für mich frappierend. Das habe ich auf dem Niveau selten gesehen, dass ich echt sage, wie gesagt, ich mag das eigentlich nicht. Ich habe das selten gesehen, dass ich gesagt habe, das ist ja eklatant, dass ein Spieler zweimal so daneben greift.
Ich hätte eine Frage noch an dich.
Ja.
Zu Arsenal.
Sorry, Tottenham ist eigentlich noch der einzig richtig Fette, den Man City spielt. Alle anderen sind nicht top-notch vom Namen her.
Ja, normalerweise gibt Man City nichts her.
Ja, ich glaube, dass sie schon noch Punkte lassen, aber die anderen halt auch. Ja, doch Punkte lassen.
Jetzt, wo sie, also ich würde sagen, Man City hat bewiesen, dass sie ziemlich gute Frontrunner sind.
Vor allem, die haben einen Turbo hinten raus. Das ist frech, Alter. Ich würde sagen, ich spiele noch einmal unentschieden. Den Rest
aber nochmal ganz, ich würde gerne noch, ich hätte noch eine Frage an dich, weil du Arsenal öfter gesehen hast, garantiert als ich in dieser Saison. Mhm. Ist Raya für dich ein Topkeeper?
Ich sag dir ehrlich, ich habe den Wechsel von Anfang an nicht wirklich verstanden. Ich verstehe, also, boah. Also
du weißt, worauf ich hinaus will? Ja,
David Raya ist für mich die Frage, wie sehr nähern wir uns einem Feldspieler an, und verlassen das, was ein Torwart machen muss.
Was sagt René Adler zu Raya?
Ja, ich glaube ähnlich. Der sagt, der hat auch damals den Wechsel von Ramsdale nicht so wirklich verstanden. Ich glaube, der sagt auch, es ist ihm oft zu wild und unkonventionell. So. Beim einen.
Weil das finde ich schon dann sehr interessant, was René, ich meine.
Total, das ist ja sein. Das ist übrigens auch geil, so ein Tor. Das ist ja das Problem, wenn du einen Spieler so im Laden oder je, kannst du jeden nehmen. Die können dir ja alles einschätzen, außer jeder sagt: Ja, gut, ich habe nie Torwart gespielt. Das ist mit René halt geil.
Das ist ein bisschen anders mit René.
Ja, das ist was ganz
Aber anderes. Was du gerade sagst, einfach mit dem Wild. Einfach, ich bin ja auch kein Torhüter-Trainer oder Torhüter-Experte, ja, ja. Aber die Wirkung, die er auf mich hat, ist
das
einfach...
Das ist genau das Wort,
diese,
die Wirkung.
Ja, das ist keine Sicherheit. Was,
genau.
Das strahlt er auf mich einfach nicht aus.
Ja, genau. Ja, ich,
und ein Topkeeper, von dem erwarte ich, dass er, ja, dass er diese Sicherheit ausstrahlt.
Ja, ja.
Womit wir wieder beim VfB wären, weil ich kann dir eine ziemlich klare Korrelation zu guten Saisons, gute Torhüter...
Ja.
Schlechte Saisons, nicht so gute Torhüter. Nein, also
Nübel bleibt ja, das heißt Champions League nächstes Jahr wieder gebucht.
Nein, aber das hat mich sehr gefreut, um ehrlich zu sein.
Mich auch für den VfB. Für ihn übrigens auch, weil was ist das für eine geile Perspektive, bei den Bayern zu verlängern, beim VfB zu bleiben, eine Chance, eine reelle Chance aufs neue Erbe zu haben.
Ja, dann spätestens 26.
So, ist er, aber mit so einer Brust, ja, wenn der weiterhält so beim VfB. Das ist geil.
Das, glaub, sind auch das super ist gut das, für das alle. Scheint mir eine gute Lösung für alle Seiten zu sein.
Ich glaube auch.
Glaub ich auch.
VfB hat genug Zeit, sich auf die Danachzeit vorzubereiten.
Ja. Jetzt sind wir wieder beim VfB gelandet. Das ist ja auch
frech. Ich denke von mir trotzdem, dass, also ich weiß, vielleicht haben sie eine Chance auf Platz 16 in der nächsten.
So, was wollten wir noch besprechen? Weil du hast ja gesagt, wir sind schon so lange.
Wir sind echt schon lange. Willst du noch irgendwas loswerden, Götzi? Sonst,
du meinst jetzt einfach für Sport im Moment? Also. Einfach, weil es mich auch intensiv in der letzten Woche beschäftigt hat. Ich weiß, ihr sprecht nicht so oft über Tennis.
Leider viel zu wenig.
Ich liebe Tennis und meine mit Abstand liebste Saisonphase ist jetzt die gerade begonnene europäische Sandplatzsaison.
Okay.
Mit Monte Carlo,
ja,
mit Madrid,
ja,
mit Rom. Ja, München nächste Woche. Okay, München ist ein Spezialfall. Finde ich natürlich cool, dass das in der Stadt ist, in der wir wohnen.
Ja.
Ich werde nächste Woche 2 Tage auf der Anlage.
Am Sand sein?
Ja. Bei welch katastrophaler Wetterprognose.
Oh nein!
Oh nein! 7 Grad und so ein Zeug.
Oh nein!
Ja, furchtbar. Ja.
Das ist gemein.
Madrid, Rom und dann natürlich Roland Garros.
Ja.
Warst du mal bei einem großen Tennisturnier?
Nein, leider. Und
ich glaube,
das muss man mal machen.
Ich war tatsächlich 3-mal Roland Garros. Das letzte Mal vor 2 Jahren. Das empfehle ich jedem.
Sag mal, sind die Karten bezahlbar? Halt nicht fürs finale Center Court wahrscheinlich, aber so fürs normale.
Also ich war vor 2 Jahren, erste Woche Freitag, das ist quasi 3. Runde.
Ja.
Da spielen schon ordentliche gegeneinander,
ja,
weißt du, die sind ja 32 gesetzt, da gibt es schon die ersten gesetzten Duelle.
Ja, ja, ja.
Aber es ist noch ein gewisser Betrieb auch, weißt du, nicht nur Center, also nicht nur. Ja.
Man hat Auswahl.
Also
Philipp Chatrier.
Philipp Chatrier, sondern auch Longlen, ja.
Ja.
Und günstig war es nicht. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe dann letztes Jahr wieder geguckt, weil ich es so geil fand, diesen Tag. Und dieses Jahr wieder doppelt so viel wie vor 2 Jahren.
Nein, der Preis.
Ja, also es ist so, dass du im regulären Verkauf, da war ich jetzt zweimal, war ich in der Warteschleife, bin ich durchgekommen, keine Chance. Und wenn du dann weißt über die Zweitanbieter, das ist astronomisch. Also das ist echt, boah. So, aber trotz allem, das
da
macht...
Da kann man nur Busche anpumpen.
Ja, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Obwohl aber hat er nicht Kontakte in alle?
Er hat keine Kontakte, aber er könnte einfach das Turnier kaufen, wenn er möchte.
Das ist ein total gemeiner
Entschuldigung.
Spruch. Buschi, ganz ehrlich, da mache ich nicht mit. Ja? Das ist nicht in Ordnung.
Das, was geil, das hättet ihr jetzt sehen müssen, wie Götze jetzt instinktiv das Aufnahmegerät angeguckt hat. Als würde er da drin sitzen. Götze, ist völlig egal, wo du hinguckst, wenn du mit Buschi redest. Er sitzt da nicht
Tennis
drin.
Wo jetzt?
Entschuldigung, Tennis.
Tennis. Also nochmal, wenn du mal die Möglichkeit hast, klar, Wimbledon, mega, mega. Paris-Wimbledon finde ich einfach absolut mega.
Ja.
So, aber jetzt diese Sandplatzsaison und ich habe 3 Tage kommentiert, Monte Carlo, und habe ein paar richtig geile Matches gesehen und ich hätte vor dieser Woche wenig Geld darauf gesetzt, dass Stefanos Tsitsipas dieses Turnier gewinnt. Ja, Das ist sein Lieblingsturnier. Mhm. Er hat das jetzt zum dritten Mal gewonnen.
In Serie?
Nein, aber dreimal
aber
insgesamt.
Aber trotzdem, das ist viel. Okay, ja.
Letztes Jahr hat Rublev zum ersten Mal gewonnen, ja. Aber die beiden Ausgaben davor, beide Tsitsipas zum dritten Mal. Ja. Und das ist übrigens das einzige Masters-Turnier, das Tsitsipas bislang gewonnen hat. Mhm. Und das eben jetzt dreifach. Das ist sein Turnier. Aber er hat eine komplizierte Zeit hinter sich. Ich hatte den Eindruck, dass er den Anschluss verliert zu den absoluten Top-Leuten.
Mhm. Das war schon einer, den man mal in Grand Slam... Ja,
vor ein paar Jahren war, weißt du, da hieß es so, hier, wann hören sie endlich auf? Federer, Nadal, Djokovic. Und dann so die Next Gen war Zverev, Tsitsipas, Medvedev.
Aber
so.
Dann muss ich jetzt, sorry, da muss ich, ein, also ich weiß, was du meinst, aber bitte in meiner Anwesenheit nicht sagen, wann hören sie endlich auf und den Namen Roger Federer sagen.
Nein, also.
Nein, ich hab dich schon verstanden.
Ich bin ganz klar Team Goat, ja? Ja. Team Roger.
Oh, ist er für dich auch?
Was die Spielweise betrifft. Ja, lass uns nicht gut. Die Diskussion führen, wer der Beste von den dreien war. Also, die beste Größe, meiner Meinung nach, ist das Head-to-Head. Und die Wahrheit ist, dass Novak ein positives Head-to-Head gegenüber Roger und Rafa hat.
Da verstehe ich dich, wobei ich da wirklich sagen würde, das ist insofern unfair, als die anderen haben schon abgebaut, als er in der Prime war.
Für mich ist das eine Diskussion, die ich gar nicht führen will. Allein die Art des Tennis von Roger, diese Eleganz, diese Leichtigkeit, ist
Götzi wieder da, die Emotion. Für mich hat sich die Frage, also mal gucken, ob mal jemand anders kommt. In der Nacht, als er sein letztes Spiel gespielt hat sich die Frage für mich geklärt. Da habe ich gemerkt, da können, und ich finde das unfassbar, was die anderen beiden spielen und was soll man rein nach den Zahlen gegen den Joker sagen, da kann man nichts ins Feld führen. Für mich war das da geklärt. Ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat und dann wusste ich, das ist er für mich. Aber sorry, du wolltest über Tsitsipas reden.
Wir können ja, da bin ich ja ganz klar bei Buschi, ja. Wir können ja auch beim Basketball in Sachen NBA Da lasse ich mit mir auch nicht reden, wer der Goat ist. Ja.
Ja, der Goat ist MJ. Du bist MJ. Auch ein... Achso, ich dachte, du wärst ein LeBron.
Der Goat ist MJ. Ende des Gesprächs.
Ach so.
nein, wo waren wir jetzt gerade? Wir waren beim Tennis, genau. Ich wollte einfach sagen, dass mir das riesen Spaß macht und dass das Turnier in Monte Carlo finde ich mega cool und auch, weißt du, diese Anlage und dann immer diese Kulisse und dieser Blick und diese enge Anlage und echt, alle waren da und tolle Spiele und das hat mir jetzt richtig Lust gemacht auf die Sandplatzsaison und geil. Ich finde, da sollte man hingucken und wir haben eine super spannende Situation im Männertennis. Ja. Djokovic versucht sich mit Händen und Füßen gegen die Wachablösung zu wehren. Sinner auf Hartplatz außerirdisch gut, kommt auf Sand, sagt, hey Leute, jetzt mal ganz locker bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die Erfolge 1-1 auf Sand transportieren kann. Dann spielt er bis zum Halbfinale wieder echt unglaublich stark. Verliert dann aber für mich überraschend im Halbfinale gegen Tsitsipas. Djokovic verliert im Halbfinale gegen Rüd. Ach, meine Güte.
Kaspar Rüd. So kenne ich ihn auch.
Es ist 0.19 Uhr.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen.
ganz viele spannende Fragen. Ich finde auch immer jung und immer spannend. Was macht Alexander Zverev?
Ja. Der hat mich, gewinnt der nochmal einen Grand Slam in seinem Leben?
Gewinnt er einen Grand Slam?
Er hat dann im Sinne von, er war ja schon mal kurz davor, gegen Thiem damals. Er ist ja immer noch relativ jung, aber jetzt ist er ja nicht mehr so, ja,
wieso?
Das kommt so.
Bei sehr günstigem Verlauf kann er natürlich einen Grand Slam gewinnen.
So, aber die Antwort reicht mir schon. Ich hätte
Ich sehe halt grundsätzlich, wenn ich auf die nächsten Grand Slams und die nächsten Jahre gucke, sehe ich andere Leute, die ich vor ihm sehe.
Das reicht mir schon, Götzi, weil ich habe damals, das weiß ich noch, und sowas stehe ich auch, ich habe damals nach diesem Wahnsinnsfinale gegen Thiem gesagt, brutal, ich hätte es ihm gegönnt, aber also ist auch ein bisschen egal, weil der wird einen Grand Slam gewinnen. Und Ich gucke natürlich viel weniger als du, aber von dem noch, was ich so sehe, davon bin ich weit weg inzwischen, dass ich sage, damals habe ich wirklich gesagt, auf jeden Fall wird der einen Grand Slam
Ich
gewinnen in den nächsten
glaube,
Jahren.
ich glaube, dass von seinem Tennis her, er könnte aus meiner Sicht mit der beste Spieler auf Sand sein. Es ist nicht nur sein Spiel auf Hardcourt, sondern ich finde, dass er auf Sand alles gewinnen kann. Und ich sehe gleichzeitig, es gibt ein paar Gegner, wo Zverev quasi grundsätzlich verkrampft. Und einer davon ist Stefanos Tsitsipas.
Ja, okay.
Ja? Und ein anderer ist Daniil Medvedev. Nur mal als Beispiele. Und du musst halt, um dieses Grand Slam zu gewinnen, musst du 7 Spiele in Folge gewinnen. Und auf dieser Straße,
Und dann noch 3 Sätze.
ja, selbst wenn Zverev grundsätzlich in einer guten Verfassung ist,
Ja.
Kommen halt Momente, wo du dann halt, wo es die Kunst ja dann ist, auch mal durch einen schweren, komplizierten Moment durchzukommen und eben trotzdem nicht auszuscheiden. Das hat ja die großen drei vor allen Dingen so ausgezeichnet. Und da muss der Verlauf schon wirklich sehr, sehr günstig
Ja,
sein.
ja.
Und ich sage dir, wenn die Top-Leute alle drin bleiben und er muss quasi auf dem Weg dahin zwei, drei absolute Big Shots von der Kategorie Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas schlagen, dann sage ich, nein, das
Wird's
schafft er
nicht
nicht.
passieren? Okay, ja, das ist interessant. Ja. Wobei, da gibt es ja, also, Federer hätte ohne Nadals Verletzung 2009, wenn ich mich nicht irre, würde ihm wahrscheinlich für immer dieser Paris-Titel fehlen. Das wäre auch krass so, ne? Also, es gibt manchmal brauchst du vielleicht ein bisschen das Glück. Ach, Götzi, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe eigentlich nur noch eine abschließende Frage, weil du ja auch im Herzen Basketballer bist. Die GOAT-Debatte in der NBA möchtest du dich nicht führen. Wer ist denn für dich der GOAT im deutschen Basketball?
Du meinst all time, oder
Ja, da
wie?
kannst du auch nur eine Antwort geben.
Ja, Dirk natürlich.
Ach so. Ich hätte gedacht, du sagst Frank Buschmann. Das. Weil so sehr sieht er sich ja auch selbst. Und wir müssen ja schon, wenn er nicht da ist, auch ein bisschen den Geist dieses Podcasts
Buschi,
bewahren.
guck mal, ehrlich, dieses Bedürfnis, dich zu bashen, lieber Baschi, das habe ich einfach nicht. Ja?
Ich
Ich weiß nicht,
schon.
was da bei Schmie so los ist.
Ah.
Ich würde viel lieber mit euch beiden in Frieden über die Dinge sprechen, aber das geht mit euch
Ja,
leider nicht.
also Frieden, Buschi und ich, das ist weit hergeholt.
Frieden Schmieso und Peace Baschi.
Peace, Buschi.
Übrigens, ich
Nee,
habe,
das wird auch
darf ich
nicht mehr
zum
sein.
Schluss noch, ich habe ein bisschen Angst vor der nächsten Folge, wenn Buschi wieder am Start
Ja,
ist.
aber vor der muss nur ich Angst. Also eigentlich habe
Nein,
doch
nein,
ich
nein.
alles.
Ich krieg sicher auch mein Fett
Ja,
weg, weil
aber
wir
du.
sind ja beide der Bodensatz des Sports. Buschi, ich mache dir einen Vorschlag jetzt, nur mal ganz kurz via Fernsprecher, ja.
Guck noch mal das Aufnahmegerät
Nimm
an.
das zurück mit dem Bodensatz des Sportjournalismus und dann können wir in Frieden weitermachen. Und dann haben wir dich auch sehr
Ah.
lieb.
Buschi, ich hab dich auch lieb. Ich vermisse dich jedes Mal, wenn du nicht hier im Podcast bist. Aber du, Götzi, du warst also wirklich ein überragender, das meine ich genauso, wie ich sage, wirklich, du warst ein überragender Podcast-Partner. Das hat mir extrem
Vielen,
viel
vielen
Spaß
Dank. Ich
gemacht.
kann dir nur sagen, dass das war heute ein sehr langer
Ja,
Tag.
alter Vater, das glaube ich. Du
Wir
bist ja heute
haben
nicht
ganz
in
schön
Köln
viel
gefahren. Ja.
weggemacht, beide.
Boah.
Und das hätte ich sonst, glaube ich, jetzt, wenn du mich nicht gefragt hättest, hätte ich heute gesagt, nee, ich brauche jetzt Feierabend.
Die Scheiße brauche ich
Nein, das war keine Scheiße, das hat Spaß gemacht, total sogar.
Götz, tausend Dank.
Danke dir.
Wir sehen uns am Samstag in der Konferenz.
Auf
Bist du da?
jeden.
Was machst du? Ich mache Wolfsburg-Bochum. Das gehört immer noch dazu.
Ich glaube, Hoffenheim gegen Gladbach.
Okay.
Das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, echt nicht so heiß, weil es halt mit. Das ist halt. Also grundsätzlich finde ich. Ich finde Gladbach total interessant.
Sind die denn
Aber
schon
es.
ganz raus?
Ja, ich
Jetzt
glaube
muss ich ja
schon.
nochmal,
Aber das ist
weil die
jetzt
haben
halt,
ja.
weißt du, Endphase sind ja die Mittelfeldduelle. Was ist
Götze,
das?
die
Guck
haben
nochmal.
31 Punkte. Also alles verlieren dürfen sie auch nicht, würde ich fast sagen. Ja, aber es ist zu viel. 31 Punkte, das sollte.
Das sind 5 vor Mainz,
oder? Das sind 5 vor Mainz, so ist es. Das, und nur, dass es nicht übrigens komisch rüberkommt, Leute, wir kriegen immer unsere Dienstpläne und haben, ihr merkt es ja, weil Götze jetzt nicht auf sein Handy geguckt hat, er, wie weiß der nicht, was er macht?
Wir machen haben, jede Woche 3-4 Sachen.
Genau, alle. Wir haben immer 8 Wochen im Vorlauf, wobei das wissen eigentlich alle, die hier zuhören, wissen das auch. Liebe Leute, das war's mit dem Lauschangriff für heute. Nächsten kommen wir da überhaupt Montag? Ach, bestimmt. Nächsten Montag ist Buschi wieder da. Oh Gott, scheiße. Und da werde ich für einiges bezahlen, was ich heute gesagt habe.
Aber hat er nicht irgendwas gesagt? Er ist jetzt 2 Wochen komplett raus.
Was?
Habe ich irgendwas gelesen bei,
Instagram? Ach so, nächsten, da nehmen wir nur schon sonntags auf. Aber das ist ja... Ist ja im Podcast egal, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest. Den kann man ja hören, wann und wo man will. Wenn aber, man, würde Buschi jetzt noch sagen, die Live-Ausstrahlung verpasst hat.
Aber wenn ich da reingucke ins Aufnahmegerät,
dann kannst du direkt
mit Buschi sprechen.
Das funktioniert. Also, schöne Woche, liebe Leute. Tschüssi.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.